Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dich selber uns offenbarst durch dein Wort. Und dass du uns Klarheit gibst und dass du uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Du sagst, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und wir empfangen jetzt dein Wort und wir ehren dich für dein Wort. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch dieses Wort in uns hineinpflanzt, dass du es fruchtbar machst und dass du unser Verständnis öffnest, was du uns heute sagen möchtest. Dass egal ob jung oder alt, groß oder klein, dass wir dein Wort verstehen, dein Wort in uns aufnehmen und durch dein Wort verändert werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich bin nicht der Jakob, falls jemand sich wundert. Eigentlich war hier der Jakob eingeplant. Und interessanterweise am Montag, nachdem ich meine E-Mail rausgehauen habe für die Veranstaltung dieser Woche, ich glaube 5 Minuten später habe ich gelesen, dass der Jakob diese Woche, also gestern, auf eine Hochzeit gehen musste. Genau, er hat, glaube ich, seine Familie vertreten dort. Ja, das ist bei den Aramäern, glaube ich, so. Die haben sehr, sehr viele Kontakte, auch deutschlandweit. Und da gehört es einfach dazu, dass gewisse Familien auch durch einen Vertreter dort anwesend sind. Und er hat damit seine Familie vertreten und hat mich dann gebeten, ob wir irgendwie tauschen oder ob wir das irgendwie anders machen können. Da sage ich, du, kein Problem. Dann predige ich nächsten Sonntag. Und also wird er nächsten Sonntag predigen. Es sei denn, es kommt eine Hochzeit dazwischen. Ich hatte dann auch, glaube ich, ein paar Minuten später das Thema. Und es ist kein einfaches Thema. Und ich habe mich dann schon gefragt, okay Gott, was willst du letztlich damit sagen mit dem Thema? Aber ich weiß, es ist dran und ich will auch da gehorsam sein. Ich hoffe, ihr habt dieses Buch mitgebracht. Bitte wundert euch nicht, wenn ich dieses Buch lese, ohne das Buch aufzumachen. Das liegt daran, weil ich verschiedene Übersetzungen gebrauche, wo ich dann manchmal denke, dass es einfach das, was ich ausdrücken möchte oder was ich weitergeben möchte, am besten formuliert ist, dass wir es verstehen. Und trotzdem aber möchte ich dieses Buch öffnen und den Predigttext aus diesem Buch lesen. Es ist übrigens heute wieder kein Kindergottesdienst. Wo sind die Kinder? Genau, das ist die Frage. Die sind schon verschwunden. Sehr gut. Das Wort Gottes ist nicht nur für Erwachsene, es ist auch für Kinder. Und deswegen lasst uns auch das Wort Gottes an unsere Kinder, an unsere nachfolgende Generation weitergeben. So, und zwar, ich habe einen Text aus Römer, Kapitel 12, ganz bekannte Verse. Und ich lese einfach mal aus der Luther-Übersetzung hier aus meiner Bibel. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt kommt es zum eigentlichen Thema. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich habe mal geguckt in andere Übersetzungen, was die so schreiben zu dem Vers 2. Ich lese einfach mal ein paar solche Gedanken vor. Ich glaube, dann wird man ein bisschen eine Richtung kriegen. Das erste ist, Hoffnung für alle Übersetzung sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Also die Welt, in der wir leben, da gibt es Maßstäbe, da gibt es Gewichtungen, da gibt es Tendenzen, da gibt es einfach Dinge, die der Gesellschaft wichtig sind, die in der Politik wichtig sind, die vielleicht auch den Menschen wichtig sind, mit denen wir zusammen sind, ja, und die vielleicht nicht immer unbedingt mit dem zusammenpassen, was uns wichtig ist. Die Schlachter-Übersetzung sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das, was in der Welt passiert, ist nicht einfach nur irgendwas, was passiert. Sondern die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, dass es einen Weltlauf gibt. Das heißt, die Welt geht einen gewissen Lauf. Und dieser Lauf ist nicht zufällig, er ist nicht neutral, sondern da passieren Dinge. Da wird man nachher auch noch näher drauf eingehen. Neues Leben Übersetzung sagt, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. An was sollen wir uns dann orientieren? Ich nehme es mal vorweg, das Thema heute heißt Zeitgeist. Das ist ein bisschen ein abstraktes Wort. Vielleicht sagt ihr, in der Bibel kommt das Wort nicht vor. Es gibt mindestens 2 Bibelübersetzungen, die tatsächlich dieses Wort gebrauchen, weil dieses Wort so passend treffend ist, eigentlich fast treffender wie jedes andere Wort, was man dort aus dem Deutschen nehmen könnte und deswegen tatsächlich das Wort nehmen. Ich habe dann irgendwie mal einfach mal ins Internet mal reinguckt, was denn überhaupt so die Menschen unter einem Zeitgeist verstehen. Und ein Ding, was mir gekommen ist, ist, da denkst du erstmal, was hat es damit zu tun, aber ich sage es trotzdem, die heutige Zeit, alle Menschen haben Uhren, aber keiner hat Zeit. Nur ein Beispiel für den Zeitgeist. Übertragen auf dieses Buch. In unserem Land hat bestimmt fast jeder eine Bibel, aber fast keiner liest drin. Oder fast keiner weiß, was da drin geschrieben steht. Für Menschen, die Gott nicht kennen, ist es normal. Aber für uns Christen darf das nicht sein. Wir haben dieses Buch, damit wir da drin lesen und danach leben und danach handeln und auch danach denken. Der Manfred Roth schreibt in seiner Übersetzung, lasst euch nicht gleichgestalten der Form des jetzigen Zeitalters. Zeitalter. Wir leben in einem bestimmten Zeitalter. Zeitalter ist eine Zeitspanne, die irgendwann mal anfängt und irgendwann mal aufhört. Du kannst diese Zeitspanne oder dieses Zeitalter, in dem wir gerade leben, kannst du jetzt unterschiedlich benennen. Manche nennen es Endzeit. Ja. Der Paulus benutzt sehr oft das Wort Zeitalter oder das jetzige Zeitalter. Und das jetzige Zeitalter, das ist geprägt durch gewisse Dinge, durch gewisse Eigenschaften, durch gewisse Strömungen und so weiter. Ja. Und er sagt, lasst euch nicht gleichgestalten der Form des jetzigen Zeitalters. Die Zürcher Übersetzung sagt, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt. Finde ich auch ganz gut. Oder ins Raster. Oder, ja. Und dann gibt es eine Übersetzung, die heißt das Buch. Und die sagt, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Das ist eine dieser Übersetzungen, die das Wort Zeitgeist tatsächlich verwendet. Sondern gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. So, was lernen wir daraus aus diesem Vers? Das erste ist, wir leben in einer Welt, oder besser gesagt vielleicht sogar in einem Weltsystem, welches Einfluss auf uns nimmt. Und zwar nicht nur auf die Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch auf uns Christen. Ja? Und dieser Einfluss, der ist so stark, dass sich die meisten Menschen diesem Einfluss nicht entziehen können, sondern die regelrecht mitgerissen werden, wie ein Sog, wie eine Kraft. Das ist wie so ein Bach, wenn der mal so eine Sturzflut kriegt, der reißt alles mit, Steine, Bäume, Autos, alles, Brücken, ja. Wir sprechen manchmal vom Einfluss der Welt. Vielleicht kennt ihr das auch, so Einfluss schlechter Freunde, Einfluss der Medien, ja. Und ich glaube, dass uns oft gar nicht bewusst ist, was eigentlich hinter diesem Einfluss steckt. Und wir wollen heute mal reingucken, was eigentlich hinter diesem Einfluss der Welt steckt. Wir werden aus der Schrift sehen, dass hinter dem Weltsystem und auch dem Einfluss, den das Weltsystem auf uns auswirkt, eine reale, personale Kraft steht. Das ist nicht einfach, dass Dinge passieren, ja, das ist halt so der Zeitlauf oder das ist so der Zeitgeist halt, ja. Sondern dass da eine reale Macht dahinter steckt. Und die Bibel nennt diese reale, personale Kraft den Geist dieser Welt, ja, wo letztlich Satan dahinter stellt. Und Satan wird ja auch der Geist dieser Welt genannt oder auch der Fürst dieser Welt. Das heißt, er wirkt aktiv auf Menschen ein, er gebraucht dazu den Zeitgeist, ja, um die Menschen unter seine Herrschaft zu bringen und letztlich sie zu zerstören. Unsere Berufung zu zerstören, unsere Identität zu zerstören und unseren Einfluss in dieser Welt. Wir lesen in der Bibel, dass wir als Christen zwar in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Und das ist schon ein Spannungsfeld, in dem wir leben. Ja? Wir leben in dieser Welt und doch sind wir nicht von dieser Welt. Ja? Wir haben so eine Art doppelte Staatsbürgerschaft. Ja? Das heißt, wir haben Deutsch oder was auch immer von irgendeinem Land auf dieser Erde eine Staatsbürgerschaft und wir haben aber auch diese himmlische Staatsbürgerschaft. Ja? Und als Kinder Gottes stehen wir vor der Wahl, ob wir diesem Einfluss Raum geben oder ob wir uns entschieden dagegen stellen. Mit dem vollen Gewinn, aber auch mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Ja. Ich möchte auf das Wort Welt, das was in diesem Bibelvers verwendet wird, nochmal eingehen, weil das unterschiedliche Aspekte beinhaltet oder unterschiedliche Blickwinkel oder vielleicht auch Bereiche. Das griechische Wort ist Aion. Ja? Und es kann unterschiedlich übersetzt werden. Und tatsächlich in den Bibelstellen oder Bibelübersetzungen, die ich erwähnt habe, wurde es auch unterschiedlich übersetzt. Einmal wird es übersetzt als Welt. Ja? Es gibt auch noch ein zweites Wort, das Kosmos, ja, was auch als Welt übersetzt wird. Kosmos ist vielleicht jetzt eher so die geschaffene Welt, so das, was man sehen kann. Und das Wort Welt, was hier verwendet wird, das kann man vielleicht eher so übersetzen, das Umfeld, in dem wir leben. Ja? Das heißt, jeder von uns lebt in einem Umfeld. Ja? Und das Umfeld nimmt Einfluss auf uns. Also wenn du im Ghetto wohnst, hast du einen anderen Einfluss auf dich, wie wenn du in einer noblen Wohngegend wohnst. Ja? Also das Umfeld, die Freunde, die Arbeitskollegen, Schule, Kindergarten, was auch immer, ja? Familie, das sind Einflüsse, die auf uns einwirken. Ja, das nennen wir jetzt mal die Welt. Dann gibt es die eigentliche Übersetzung von dem Wort Aion, Zeitalter. Eine Zeitspanne mit einem definierten Anfang und Ende. Man nennt es auch Weltzeit oder auch die Zeit auf der Weltenuhr. Du kannst auch vielleicht nennen eine Epoche, eine Generation, eine Ära, ja. Wobei so eine Generation oder so ein Zeitraum auch sehr, sehr groß sein kann. Und so ein Zeitalter ist charakterisiert durch gewisse Eigenschaften, durch gewisse Trends, Strömungen, Errungenschaften, Technik, Gesellschaft, Mainstream, was auch immer, die was letztlich auf die Menschen Einfluss nehmen. Ja? Musik, Mode, Jugendkultur, Kunst, Architektur, Filme und so weiter. Ja? Die sind geprägt für eine gewisse Zeit. Also eine gewisse Zeit hat entsprechend auch Eigenschaften. Das dritte Wort, wie man Aion übersetzen kann, ist Zeitgeist. Und die Bibel, die zeigt, dass tatsächlich hinter den Einflüssen, die auf uns Menschen einwirken in diesem Zeitalter, dass eine reale, personale Kraft dahinter steckt, ja, und die letztlich das Ziel hat, Menschen abzustumpfen, zu versklaven, in Sünden und Abhängigkeiten zu verstricken und letztlich unwirksam zu machen. Das heißt, das griechische Wort Aion steht also nicht nur für einen Zeitabschnitt, sondern auch für den Einfluss, den es auf uns nimmt und auch letztlich für einen Geist, der dahinter steckt und der da drin wirkt. Die Bibel sagt, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Jetzt müssen wir gucken, welche Welt oder welches Zeitalter. Er ist der Herrscher dieses Zeitalters. Die Bibel erwähnt, oder der Paulus vor allem, erwähnt mehrere Zeitalter. Es gibt das jetzige Zeitalter, da wo Satan herrscht auf dieser Erde. Ja? So, es wird aber einen Tag geben, da wird die Herrschaft Satans aufhören, das wissen wir. Ja? Und dann wird das zukünftige Zeitalter beginnen. Satan ist der Herrscher des jetzigen Zeitalters. Lesen wir mehrmals in der Bibel, vor allem in den Paulusbriefe. Und danach wird Jesus seine Herrschaft, seine rechtmäßige Herrschaft antreten. Ja? So, wir sind heute schon als die, die wir Jesus nachfolgen, die wir Gottes Kinder sind, bereits versetzt in das Reich Gottes. Ja? Wir sind versetzt an himmlische Orte, auch wenn wir hier noch physisch auf dieser Erde leben. Aber unsere Heimat ist nicht mehr diese Erde, sondern der Himmel. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Ja? Wir sind Bürger des ewigen kommenden Zeitalters. Schwer zu verstehen, oder? Oder schwer vorzustellen, sagen wir mal so. Ja? Das heißt, wir haben schon Anteil an dem ewigen Reich Gottes. Wir tragen ewiges Leben in uns. Ja? Alle, die an Jesus glauben, dass sie ewiges Leben empfangen. Ja? Johannes 3, Vers 16. Also wir sind bereits Bürger dieses ewigen Reiches, aber Jesus hat seine Herrschaft noch nicht angetreten. Ja, er sitzt im Himmel, er regiert, er sitzt auf dem Thron, aber sein Reich ist das zukünftige Zeitalter. Ja? Noch ist Satan am Wirken, noch hat er Macht über die Menschen und noch ist er der Gott des jetzigen Zeitalters. Lass uns dazu mal Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 3 lesen. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, Epheser 2, Vers 1 bis 3. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Die Zürcher Übersetzung sagt, ihr habt einst gelebt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht. Und der Manfred Roth schreibt in seiner Übersetzung, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in den Übertretungen und den Sünden, in denen ihr damals euren Wandel geführt habt, bestimmt vom Zeitgeist dieser Welt. So, Satan ist der Beherrscher aller, die Gott nicht gehorchen oder die sich nicht seiner Herrschaft unterstellen. Es gibt keinen neutralen Bereich, habe ich schon gesagt, sondern Menschen, die nicht unter der Herrschaft Gottes stehen, stehen zwangsläufig unter der Herrschaft Satans. Menschen, die Gott nicht kennen, die können sich dem Zeitgeist nicht entziehen. Das ist eine steile Aussage. Und deswegen vergeude auch keine Zeit, wenn du Menschen siehst, die Gott nicht kennen, dass sie Dinge tun, die sie tun. Wir können so viel aufreiben über Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, über Veränderungen in unserer Gesellschaft, über Mainstreams, über Strömungen, über ja, Dinge, wo wir vielleicht auch nicht einverstanden sind. Aber ich habe vorhin gesagt, es ist wie ein Sog, wie eine Strömung, die alles mitreißt. Ja? Und wenn du deinen Halt nicht auf dem Felsen Jesus Christus hast, dann wirst du auch mitgeschwemmt. Das ist, was die Bibel sagt. Und deswegen brauchen wir uns nicht so viel Gedanken darüber machen, was macht die Welt, sondern die Frage ist eher, was machen wir Christen? Lassen wir uns da mitreißen oder stehen wir uns hin auf den Felsen und sagen, nein? Ich habe vorhin gedacht, was soll ich über diese Predigt drüber schreiben? Ich dachte so, lass dich nicht berauben. Lass nicht alles mit dir machen. Wir lassen uns viel zu viel gefallen als Christen. Wir machen viel zu viel mit. Wir glauben fast alles. Paulus sagt an die Kolosser in Kolosser 2, Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Unser Fundament ist Christus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Galaterbrief gelesen habt. Ja? Das Ringen von Paulus um die Gemeinde in Galatien, die einen super Anfang gemacht haben, die ihre Hoffnung ganz auf Jesus Christus gesetzt haben. Und dann kam so Zeugs rein, hat es hinterfragt, hat es unterwandert, untergraben. Dass der Paulus immer mal sagt, ich weiß nicht, ob ihr es noch schafft. Er sagt, wer hat euch betört? Wer hat euch betrogen? Wer hat euch beraubt? Warum habt ihr euch das alles wieder nehmen lassen, was ich euch mitteilt habe? Warum glaubt ihr jedem und allem? Prüft's! Und wir haben heute einen Vorteil gegenüber den Galatiern. Wir haben die Bibel im vollen Umfang. Paulus sagt zu den Galater in Galater 1, Abvers 6, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es kein anderes gibt. Nur, dass da einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich es nochmal, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Ihr Lieben, lasst uns festhalten an dem, was wir empfangen haben. Und lasst uns verwurzelt sein im Wort Gottes. Wir brauchen ein solides Fundament, damit wir nicht wegschwemmt werden von allen möglichen Strömungen. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist auch Jesus drin. Guckt rein, wenn euch jemand was präsentiert. Ich werde es sagen und ich werde vielleicht manchmal auf den Schlips treten, ja, aber es gibt ein Buch, das von sehr vielen Christen gelesen wird. Und wenn ich auf Amazon gucke, dann sind bestimmt 95% der Rückmeldungen so, dass die Menschen total ausflippen vor Begeisterung über dieses Buch. Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die dieses Buch lesen, Christen sind. Und dieses Buch heißt Die Hütte. So, ich habe das Buch gelesen, ich habe mich gezwungen, dieses Buch zu lesen. Wer Krimis mag, dem mag das erste Drittel dieses Buches recht gut entgegenkommen. Ich fand es super geschrieben. Also von Krimi, also von Roman, was auch immer, super geschrieben, ja, spannend, der Bogen, schön, ja. Aber als in dieser Geschichte Gott ins Spiel kommt, da wird es sehr komisch. Und dieses Buch hat den Anspruch, akkurat ein Bild von Gott zu zeichnen, wie Gott ist, aber komplett an der Bibel vorbei. Und ich frage mich, Leute, seid ihr nicht in der Lage zu prüfen, was dieses Buch schreibt? Seid ihr nicht in der Lage, mal dieses Buch gegen die Bibel zu halten und zu sagen, stimmt es mit diesem Wort Gottes überein, was ich da lese? Warum schlucken wir so Zeugs? Es gibt noch mehr von diesen Büchern auf dem Markt. Bitte prüft, was ihr lest und was euch anhört im Internet. Sage ich zu mir auch. Wir sind alle in Gefahr, ich auch. Es ist so viel Zeug auf dem Markt. Mach mal die christlichen Buchkataloge auf, die Prospekte und guck mal rein, um was es da geht. Das bist du dir wert und du bist, ja, und du so im Mittelpunkt. Lass uns dran festhalten, was wir empfangen haben. Und lass uns Dinge verwerfen, wenn sie nicht nach dem echten Jesus schmecken. Der Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 1 bis 3, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Darum daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Doppelpunkt. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist schon jetzt in der Welt. Er sagt, prüft. Es sind verschiedene Geister am Wirken. Und wenn er sagt, prüft, dann heißt es, dass es Geister gibt oder Geisterwirkungen, die auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind von dem, was der Heilige Geist wirkt. Es kann sehr ähnlich aussehen, aber er sagt, prüft. Und er sagt auch hier, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das heißt, dass Jesus Christus Mensch wurde, dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch wurde, um uns von unserer Sünde, von unserer Verlorenheit zu retten. Der antichristliche Geist oder auch dieser Zeitgeist, er vermittelt uns, du bist gut. Tu, was dir gut tut, dann ist es richtig für dich. Das, was du für dich erkannt hast, das ist deine Wahrheit. Fühlt sich's gut an, dann mach's. Das ist der Zeitgeist, der Geist dieser Welt. Wir brauchen einen anderen Blick, wir brauchen einen Blick wieder auf das, was Ewigkeitswert hat und das, was Fundament hat. Wisst ihr, ich liebe alte Häuser, und jedes Mal bei uns im Ort auch, wenn sie wieder ein altes Haus abreißen, dann schmerzt mir das Herz. Ja. Jetzt habe ich doch tatsächlich wieder entdeckt, haben sie wieder ein Haus abgerissen in Haddenhofen. Aber fast jedes Mal, wenn mir dieser Gedanke kommt, kommt auch ein Gegengedanke, und der heißt, Wolfi, das Haus wird es eh bald nicht mehr geben. Die Welt vergeht. Mit all ihren Strömungen, mit all ihren Tendenzen, mit all ihren Bemühungen. Diese Welt wird vergehen. Dieses Zeitalter, in dem wir jetzt leben, es wird vergehen, und zwar sehr, sehr bald. Das ist meine Sichtweise, und ich glaube, die deckt sich auch ganz gut mit diesem Buch. Ich habe nichts gegen Pflege und gegen Instandhaltung. Wenn es um unser Haus geht, um unser Garten, um unser Auto, wir müssen die Dinge pflegen, die Gott uns anvertraut hat. Aber wisst ihr, wir können auch unser Herz da dranhängen. Es kann uns vereinnahmen, es kann uns ablenken, ja, es kann uns unsere Kraft rauben. Und wir müssen uns bei allem bewusst sein, unser schönes Häusle, unser schöner Garten, unser schönes Schwabeländle, es wird alles vergehen. Es ist nicht unsere Heimat, und es wird alles vergehen. Was sind denn Kennzeichen unseres Zeitalters? Da werde ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Ihr könnt es gerne nachlesen. Eine beispielhafte Auflistung findet ihr in Römer 1, Abvers 18. Und da werden eigentlich Menschen beschrieben, die Gott nicht kennen und entsprechend so voll in diesem Flow sind. Das Blöde ist nur, dass viele von diesen Dingen, die wir da lesen, auch auf die Gemeinde zutreffen. Sich leider auch viele Christen von diesen Dingen mitreißen lassen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt eine Bank auszurauben, aber viele andere Dinge, wo wir schon Kompromisse eingegangen sind als Christen. Ihr könnt es gern mal in Ruhe lesen, Römer 1, Abvers 18. Was mir dabei aufgefallen ist, das sind zwei Verse, einmal der Vers 21 und der Vers 32. Da heißt es in Vers 21, obwohl die Menschen von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott ehren und ihm danken. Ich fand es interessant, das hat mich bei mir ein bisschen gehakt, weil wir denken immer so, die Menschen wissen nichts von Gott und deswegen machen sie Dinge. Aber dieser Text sagt uns was anderes. Er sagt, die Menschen wussten von Gott und trotzdem haben sie Dinge getan. Sie haben ihn nicht geehrt und sie haben ihm nicht gehorcht. Vers 32, obwohl die Menschen die Konsequenzen ihres Tuns kannten, haben sie es trotzdem getan. Ich finde es absolut krass, dass Menschen Gott kennen, sie wissen, es gibt einen Gott. Interessanterweise hat es ja der Nikodemus ja auch gesagt, als er zu Jesus bei Nacht kam, sagte Jesus, wir wissen, dass du der von Gott gesandte Retter bist. Und trotzdem Sie haben ihn abgelehnt. Und sie haben gesagt, nein, wir werden tun, was wir wollen. Der Zeitgeist bringt Menschen dazu, gegen ihre Überzeugung zu handeln und eigene Überzeugungen aufzugeben. Der Zeitgeist hat das Ziel, Menschen für seine Absichten und Ziele konform zu machen. Und das macht er mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Er versucht, Menschen in eine Form zu pressen, abhängig zu machen, unwirksam zu machen, zu verblenden. Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 3, wenn unser Evangelium doch verhüllt ist, dann ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Das ist wie so eine Decke drüber. Wenn wir dem Zeitgeist Raum geben und einfach mitschwimmen, das ist wie wenn eine Decke über unser Kopf drüber gezogen wird und wir nichts mehr sehen können. Bei denen der Gott dieses Zeitalters die Gedanken verblendet hat. Leute, wir brauchen einen klaren Blick. Wir brauchen einen klaren Blick, wir brauchen eine klare Position, wir brauchen eine klare Richtung, in die wir gehen. Und wenn wir die nicht haben, dann lass sie uns suchen. Wenn du das Gefühl hast, du hast keinen klaren Blick mehr, dann such in diesem Buch, bis du es wieder hast. Paul, mega starkes Zeugnis. Solche Zeiten gibt's. Und es hat nichts damit zu tun, dass du vielleicht irgendwo gerade, ja, sondern es ist, weil jemand versucht, dich aus der Spur zu bringen. Und genauso mit uns, ich kenne diese Zeiten auch. Und in diesen Zeiten ist es gut, Gott zu suchen, uns zu stärken in ihm, uns in sein Wort zu vertiefen, ins Gebet zu gehen, in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu gehen, Gott anzubeten. Diese Zeiten werden auch wieder kommen, wo wir jubeln vor Freude. Aber manchmal sind es Durststrecken, die wir durch müssen. Ja? Und die machen uns stark, die machen uns widerstandsfähig. Und deswegen, wenn jemand heute Morgen in so einer Situation ist, bleib dran. Lass dich nicht irritieren. Das ist auch, was der Zeitgeist versucht, uns aus der Bahn zu schmeißen, indem er sagt, guck mal, und jetzt geht es doch halt gar nicht gut, ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Nein, wir bleiben dran. Das, was Gott gesagt hat in seinem Wort, das ist Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Und das, was er zugesagt hat, das wird er auch halten. Die Bibel sagt, dass wir als Christen, die wir unser Leben unter die Herrschaft Gottes gestellt haben, nicht zu diesem Weltsystem gehören. Ich habe vorhin gesagt, es hat Risiken und Nebenwirkungen. Und ich glaube, die erste, allererste dieser Risiken und Nebenwirkungen ist, dass das Weltsystem uns hasst. Jesus hat gesagt, mich haben sie gehasst, euch werden sie auch hassen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem auch der Gemeinden in unserem Land. Wir wollen nicht gehasst werden. Wir wollen anerkannt sein, wir wollen geliebt sein, wir wollen einen Platz in der Gesellschaft haben. Und Jesus sagt, ihr werdet gehasst sein. Interessanterweise auf dem Bundescamp, da waren am letzten Abend, glaube ich, war das, da waren die Obros da. Ja? Ich wusste, die gibt's. Ja? Das sind zwei Brüder aus München, der Maxi und der Alex, glaube ich, wie sie heißen. Und mich hat aber dann das Zeugnis von den Jungs angesprochen. Also ich war bei denen im Konzert nicht auf dem Bundescamp, weil ich Kinderdienst hatte. Ich habe unsere zwei Kleinen im Zelt quasi betreut, dass damit gehen konnte. Ja. Und wir waren weit weg von unserer Arena. Aber ich habe das Gefühl gehabt, als ich in meinem Zelt lag, die stehen neben mir. So laut war das. Die machen richtig laut Ramba Bamba. Das mag jetzt nicht jedem sein Stil sein. Ich finde es cool. Die haben auch richtig gute Texte. Aber vor allem, sie haben provokative Texte und sie haben Bekenntnisse in ihren Texten drin. Und ich habe mitgekriegt, dass die zwei Jungs, die sind noch relativ jung, dass die bei einem Wettbewerb mitgemacht haben, wo 2000 so Rapperbands oder was auch immer da teilgenommen haben und dass sie ins Finale gekommen sind. Ich weiß nicht, ich glaube, ich meine sogar, sie haben gewonnen. Auf jeden Fall wurden sie danach, also groß gejubelt, also unter 2000 Bands irgendwie da zu gewinnen, ist natürlich eine schöne Nummer. Und als sie danach gefragt wurden, dann haben sie ihr Bekenntnis zu Jesus Christus abgelegt in der Öffentlichkeit. Und danach ging der Shitstorm los. Bis hin zu Morddrohungen. Ja? Irgendwelche andere, die sich dann wirklich in so einer abfälligen Weise über sie geäußert haben. Sie haben niemandem was getan. Sie haben nur ihren Glauben zu Jesus Christus ganz klar und deutlich bekannt. Und so wird es jedem von uns auch gehen. Ja, vielleicht hast du noch einen lieben Nachbarn, der das nur ein bisschen zurückhält. Ja, vielleicht hat er dadurch Vorteile dir gegenüber, dass du auch nächstes Mal wieder seinen Rasen mähst. Aber Jesus sagt, die Welt wird euch hassen. Per Definition. Und das müssen wir aushalten. Und ich glaube auch wir als Gemeinden in Deutschland, wir haben es über Jahrzehnte gelernt, anerkannt zu sein in der Gesellschaft. Und es tut uns schwer, jetzt Position zu ergreifen, weil wir das nicht verlieren wollen. Jesus sagt, wenn die Welt euch Hass entgegenbringt, dann sollt ihr wissen, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Wenn ihr euren Ursprung in der Welt hättet, also in diesem Zeitalter oder diesem Weltsystem, dann wäre es nicht so. Denn die von Gott getrennte Welt hat die lieb, die ganz zu ihr gehören. Weil ihr aber nicht in dieser Welt verwurzelt seid, sondern ich euch aus der Welt herausgelöst habe, deshalb hasst euch diese Welt. Jesus hat uns aus dieser Welt oder aus diesem Zeitalter herausgelöst. Jetzt kannst du dir vorstellen, rausgeschnitten oder rausgerissen. Ja? Es gibt Stellen, wo es tatsächlich heißt rausgerissen. Auf jeden Fall raus. So, wie sollten wir eigentlich wieder da drin leben wollen? Das ist doch gar nicht mehr unser Platz. Und trotzdem, viele versuchen es trotzdem noch da drin zu sein. Wir sind Fremdkörper in dieser Welt. Warum sagt Paulus den Christen, dass sie sich nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen sollen? Oder dass sie sich nicht orientieren sollen am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt? Weil der Zeitgeist einen enormen Druck auf die Menschen ausübt. Auch auf uns Christen. Und ich glaube, dass wir Christen in der westlichen Welt hierüber in besonderem Maß Lehre brauchen, weil wir uns sehr an den Zeitgeist gewöhnt haben. Wir kennen quasi keine Verfolgung, keine Nachteile aufgrund unseres Glaubens. Und wir haben uns anpasst als Gemeinden und auch als Einzelne, sodass wir in großen Bereichen weder anders sind als die Welt, noch anders reden, noch anders handeln. Mir gefällt eine Formulierung in der Hoffnung für alle Übersetzung, die immer wieder auftaucht. Da heißt es, denkt nicht oder handelt nicht so wie Menschen, die Gott nicht kennen. Leute, man darf sehen, dass wir anders sind. Ja? Den Unterschied, dass ein anderer Geist in uns wohnt, darf man sehen. Wo lauert uns der Zeitgeist auf? Hat jemand eine Idee? Überall. Ich habe mal versucht, ein paar Punkte aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da mal so eine Auflistung zu machen, weil die würde nie vollständig sein. Und die wird auch sicherlich bei jedem von uns anders sein. Je nachdem, wo wir stehen, wo vielleicht auch Angriffspunkte bei uns sind oder vielleicht auch unsere schwachen Stellen. Was angegriffen ist, ist unser Glaubensbekenntnis. Wie viele Christen gibt es heute, die glauben nicht mehr an eine Jungfrauengeburt? Das kann man ja wissenschaftlich nicht mehr vertreten. Ja, es gibt auch wissenschaftliche Nachweise, dass eine Jungfrau nicht schwanger werden kann. Ja, logisch. Aber wie schnell lassen wir uns als Christen auch von dem Wissenschaftlichen und von dem, und es ist nachgewiesen und Studien haben gezeigt, wie schnell lassen wir uns da durcheinander bringen? Ja? Genauso auch die Auferstehung Jesu. Ja, wie viele Christen, Pfarrer, Gemeindeleiter glauben nicht mehr, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Ja, so gedanklich im Sinne von, wenn wir seine Schriften lesen, dann ist es wie, wenn er unter uns wäre. Nein, Jesus ist real hier, auch heute Morgen, er ist real hier. Manche halten dich vielleicht für bekloppt oder für den ewig Gestrigen. Unaufgeklärt. Wisst ihr, warum ich an die Jungfrauengeburt glaube? Weil es in diesem Buch steht. Und ich herausgefunden habe, dieses Buch ist die Wahrheit. ein der großen Wirkungsbereiche des Zeitgeistes, das ist die Weisheit dieser Welt. Und es gibt, sind es ein oder zwei Kapitel in 1. Korinther, glaube ich, gleich am Anfang, die mal so richtig so ein fettes Kreuz, das mal richtig durchstreichen und sagen, okay, Gott hat Gefallen daran, die Weisheit dieser Welt für nichts und gar nichts zu erklären. Ja? Und dann mit einer, hat jemand ein anderes Wort für töricht? Einer dumm erscheinenden Botschaft, Menschen zu retten. Es heißt in der Bibel, dass das Evangelium eine Torheit ist, eine Dummheit für Leute, die nicht daran glauben und verloren gehen, aber eine Kraft Gottes für die, die daran glauben und gerettet werden. 1. Korinther 1, Vers 17. Christus hat mich nicht beauftragt, die Menschen zu taufen, sondern die rettende Botschaft zu verkündigen. Und wenn ich das tue, dann versuche ich nicht, meine Zuhörer durch menschliche Weisheit und Redegewandtheit zu beeindrucken. Denn sonst wäre die Botschaft, dass Christus am Kreuz für uns starb, ihrer Kraft beraubt. Wisst ihr, wir brauchen keine speziellen Programme. Ich liebe mega starken Worship von heute Morgen. Mit Technik, mit Instrumente, mit allem. Das war heute mega stark. Ich danke euch auch allen, die da mitgewirkt haben, auch gestern, die geübt haben, die eingestellt haben. Auch für Licht. Ich liebe auch Licht. Ich liebe, ja, ein Ambiente. Aber das, der Kern dessen, was wir hier tun, ist die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und die hat in sich die Kraft, Menschen zu retten. 1. Korinther 1, 21. Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Das ist fast, wenn Gott drüber lacht. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Ich glaube, wir brauchen dann Umdenken, dass wir uns wieder bewusst machen, dieses einfache, simple, vielleicht auch zu einfach wirkende Evangelium, es hat Kraft. Und wenn wir anfangen, dieses Evangelium zu verkomplizieren, unseren eigenen Mist dazu zu stricken, dann wird es seiner Kraft beraubt. Wir brauchen ein Evangelium, welches rettet, welches seine Kraft entfaltet. Die schlichte Predigt von Jesus Christus rettet auch heute noch Menschen. Wisst ihr, der Zeitgeist, der sagt, oh, nach 20 Minuten, dann können die Leute nicht mehr zuhören, sind nicht mehr aufnahmefähig. Die Bibel sagt, dass Jesus ganze Tage gelehrt hat. Ja, Paulus hat die ganze Nacht durchgelehrt. Es heißt auch, dass das Wort Gottes uns reinigt, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, egal ob du es verstehst oder nicht, es reinigt uns. Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, attraktiv sein für die Gesellschaft, das sind Dinge, der Zeitgeist nutzt, um uns ineffektiv zu machen. Der Zeitgeist versucht uns dazu zu bringen, vor den Menschen anerkannt sein zu wollen, obwohl wir ganz genau wissen, dass sie uns eigentlich hassen müssten. Völlig absurd. Du willst doch kein Spielverderber sein, Spaßbremse. Du willst doch hip sein. Ich muss leider noch was ansprechen, was immer wieder auch fällt. Ein Zitat, das ist vom Franz von Assisi. Predige das Evangelium und wenn es sein muss, mit Worten. Vollkommen an diesem Buch vorbei. Nein, das Evangelium muss mit Worten verkündigt werden, sonst wird kein Glaube generiert. Und sonst kann es seine Kraft nicht entfalten. Es bleibt nutzlos. Ich erinnere mich an Zeiten, als die Gemeinden in Deutschland noch Zeltevangelisationen durchgeführt haben. Kann sich jemand noch daran erinnern? Weiß jemand nicht, was es ist? Eine Zeltevangelisation. Okay, da wird in der Stadt ein Zelt aufgebaut und dann werden jeden Abend werden die Menschen eingeladen, komm zu diesem Zelt, dort wirst du was über Jesus hören. Ja? Jetzt heute sagen wir natürlich, oh, das ist ja ganz aus der Mode gekommen, das macht man heute gar nicht mehr, da erreicht man ja niemanden mehr damit. Interessanterweise aber, was machen wir denn alternativ? Wir haben es uns rauben lassen, weil man uns gesagt hat, das ist ja heute nicht mehr zeitgemäß. Aber was machen wir stattdessen? Wir haben uns Dinge rauben lassen, wir haben uns sagen lassen, das bringt nichts. Mag sein, dass Gott zu uns sagt, du, das ist jetzt nicht dran. Ja? Aber dann sagt er, hey, dann ist was anderes dran. Ja? Das Evangelium muss raus an die Leute. Aber wir haben uns mundtot machen lassen durch menschliche Weisheit. Das Evangelium muss verkündigt werden, sonst werden Menschen nicht zum Glauben finden. Gesellschaftlicher Druck in den Mainstream-Themen. Wenn du heute deine Sichtweise, vielleicht auch die Sichtweise dieses Buches hier, der Bibel, öffentlich äußerst, dann kannst du ganz schön in Troubles kommen. Sag mal, dass Jesus der einzige Weg zu Gott Vater ist. Oder dass Jesus Gott ist. Ja? Kannst weitermachen. Evolution, Kontraschöpfung. Oder dass Abtreibung Mord ist. Nenn mal solche Sachen. Da hast du einen Shitstorm an der Backe. Oder Sex vor der Ehe ist Sünde. Sag das mal. Aber wie bist denn du, total Hinterwäldler von über vorgestern? Aber bist du bereit, für das einzutreten, was du glaubst? Noch ein Beispiel, Ökumene. Ja? Es ist gut, wenn wir Gemeinschaft haben mit Geschwistern aus anderen Gemeinden. Aber vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, was Ökumene macht. Ja? Inzwischen sind wir bei Ökumene 2.0. Alles, was irgendwie an ein höheres Wesen oder an Gott glaubt, ist willkommen. Stopp! Auch alle gut gemeinten Treffen, die es von uns erfordern, uns auf ein Minimum zu reduzieren, was unsere Überzeugungen betreffen. Was willst du damit anfangen? Vielleicht ist es manchmal gut, einfach andere Dinge stehen zu lassen und zu sagen, nein, ich treffe mich mit Leuten, wo ich auch meinen Standpunkt des Glaubens auch leben kann. Interessanterweise, ihr kennt das Gleichnis vielleicht von dem Sämann, der Samen ausgestreut hat. Manches fiel auf den Weg, manches unter die Dornen. Und Jesus sagt dann Matthäus 13, Vers 22, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Der Zeitgeist macht uns unfruchtbar. Der Zeitgeist, er lässt uns Sorgen um unseren Hab und Gut, um unsere Zukunft, um unsere Arbeit, um Essen, um was auch immer. Und es erstickt unser geistliches Leben. Der Zeitgeist möchte uns einfangen, einwickeln. Er möchte uns in eine Form pressen. Ja. Ich wurde irgendwie daran erinnert, als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, an der Simson. Der Simson, er hatte eine mega starke Berufung von Gott. Und er hat auch, wie soll ich sagen, ein Ausstattungspaket von Gott mitbekommen, was wenige Menschen in der Bibel hatten. Aber es war an Bedingungen geknüpft, unter anderem seine Haare nicht zu schneiden. Simson hatte so viel Kraft wie kein anderer Mensch auf dieser Erde. Ja, wenn man nur dran denkt, an das Stadttor, wo er einmal so rausreißt und wegträgt. Ja. Aber was war dem Simson sein Problem? Er hat keinen klaren Standpunkt gehabt. So ganz leicht neben der Spur. Mal gucken bei den Philister. Mal vorbeigehen. Mal gucken, wie die Mädels dort sind. Was auch immer. An der Spur vorbei. Gott hat sich bis zum Schluss an sein Versprechen und an seine Berufung gehalten. Selbst bei seinem Tod war Gott noch dabei und hat ihm noch Sieg geschenkt. Aber stellen Sie uns mal vor, was wäre gewesen, hätte der Simson einen klaren Standpunkt eingenommen. Was für eine Kraft, was für eine Power hätte sein Dienst gehabt. Aber er hat seine Kraft verloren, seine Autorität und seine Berufung, weil er angefangen hat, Dinge nachzugeben, wo er ganz genau wusste, es ist nicht meine Überzeugung. Der Paulus schreibt vom Demas und sagt, Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat. Andere Übersetzung sagt, weil er sich ganz dem Zeitgeist verschrieben hat. Jakobus sagt, wisst ihr, dass Freundschaft mit der Welt oder Freundschaft mit diesem Zeitalter gleichzeitig Feindschaft gegen Gott bedeutet? Und Johannes sagt in 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, was zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was machen wir jetzt mit dem Ganzen? Ich glaube, es ist wichtig, erstmal sensibel zu sein, mal zu wissen, was geht ab in dieser Welt und wer steckt dahinter. Und dass wir sehr, sehr wohl von dem Einfluss, der in dieser Welt herrscht, auch betroffen sind oder auch darunter stehen. Der Paulus sagt, das haben wir ganz am Anfang gelesen, erneuert euer Denken. Man könnte auch sagen, unsere Denkmuster, die Art und Weise, wie wir denken. So, an anderer Stelle lesen wir, dass wir Gedanken, Gebäude einreißen können. So, das heißt, für die Erneuerung unseres Denkens sind wir persönlich verantwortlich. Gott wird es nicht automatisch machen, sondern wir sind verantwortlich dafür, dass unser Denken erneuert wird. Das heißt, lasst euch von Gott eure Gedanken erneuern. Wir brauchen seine Hilfe, aber wir sind verantwortlich dafür, dass unser Denken, unsere Einstellungen verändert werden. Also wir müssen sie aktiv anstreben und fördern. Und wenn wir etwas feststellen, wenn der Heilige Geist uns Dinge zeigt in unserem Leben, wo er sagt, hey, guck mal hier, Wolfi, du hast hier ein Denkmuster, das nicht mit meinem Wort übereinstimmt, was mache ich dann? Dann lege ich dieses Denkmuster ab. Und das ist möglich. Und bitte fangt da nicht an, die Bibel herzunehmen und Bibelverse zu verbiegen, Bibelstellen rauszupicken, ja, bunt mischen, damit das, wo der Heilige Geist seinen Finger draufgelegt hat, dann doch nicht mehr wehtut. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und der Heilige Geist, er spricht zu unserem Geist. Und er sagt, hey, das, was du hier machst, das ist gut. Aber er sagt an anderer Stelle auch hier, das, was du machst, ist nicht konform mit meinem Wort. Und wir tun gut daran in diesem Moment, dass wir darauf eingehen und sagen, ja Gott, ich unterstelle mich deinem Wort. Ja, ich lag hier falsch und ich ändere mein Denken. Und auch da, wo praktische Änderung notwendig ist, dann gehe ich diese Veränderung. Was auch wichtig ist, ist Unterordnung unter das Wort Gottes. Ungehorsam ist ein Türöffner für den Geist dieser Welt. Wir brauchen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, gegenüber dem Heiligen Geist und auch gegenüber unseren Leitern. Kinder, ihren Eltern, ja, gehört auch dazu, ihren Lehrern und so weiter. Beziehe eine klare Position. Mach nichts schwammig, nichts so, wo du noch auswischen kannst. Mach eine klare, eindeutige Positionsbestimmung. Matthäus 10, Vers 32. Wer sich klar und deutlich vor den Menschen zu mir bekennt, sagt Jesus, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater. Also bekenne dich klar und deutlich. Was wir brauchen, ist nicht Christliches, sondern Christus. Ja? Gib dich nicht mit Christlichem zufrieden. Ich bin christlich. Sondern wir brauchen eine klare Position. Ich gehöre zu Christus. Ich bin ihm untergeordnet. Ich bin seinem Wort untergeordnet, seinem Heiligen Geist untergeordnet. Und ich lebe für ihn. Er ist mein Herr. Jesus braucht keine Fans, sondern Nachfolger, die sich ihm unterstellen. Paulus sagt, wir kennen die Absichten Satans nur zu genau. Und ganz ehrlich, wir wissen, was die Absichten Satans sind. Weiß es jemand nicht? Seine Absichten sind, unsere Berufung zu zerstören, uns von Gott und von seinem Plan abzuziehen. Wir wissen das. Wir wissen die Absichten Satans. Und deswegen sagt Jesus, sei wachsam. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Seid wachsam, ihr werdet es erkennen. Der Heilige Geist in euch, er wird euch zeigen, wo ihr in Gefahr seid. Aber dann hört drauf und ändert euch. Manchmal auch Position ändern. Ja? Wenn ihr an einem Ort der Gefahr steht, dann wechselt die Position, wo ihr seid. Begebt euch nicht mutwillig in Gefahren, ja, oder in Bereiche, die nicht unter der Herrschaft Gottes steht. Und dann lebe im Licht. Satan ist einer, der im Verborgenen, im Dunklen arbeitet. Dinge, die im Verborgenen geschehen. Jesus sagt, der Dieb kommt in der Nacht. Ja. Deswegen ist wichtig, dass wir im Licht leben, dass wir transparent leben, dass wir in Gemeinschaft mit anderen leben. Ja. Also geistliche Gemeinschaft auch pflegen. Gib dem Teufel keinen Raum. Paulus sagt, wir vermeiden Heimlichkeiten. Das heißt, wir machen keine versteckte Sachen, sondern wir leben transparent im Licht. Sei bereit, dich selbst zu verleugnen, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen und hol dir deine Identität und Anerkennung nicht von Menschen, sondern von Gott. Vielleicht können wir aufstehen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Dass er nicht nur erkennt, es gibt Gefahren, sondern dass er auch erkennt, es gibt Lösungen, es gibt Errettung. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir wollen dein Wort lieben und ehren. Und wir wollen tun, was du uns sagst. Jesus, und du weißt auch, wo die Herausforderungen für jeden Einzelnen von uns sind. Wo der Zeitgeist versucht, uns einzuwickeln, uns zu vereinnahmen, uns aus der Spur zu bringen, uns zu verblenden. Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort geben hast, welches ein Licht auf unserem Weg ist, dass wir nicht stolpern. Und ich danke dir für den Geist, den du in uns hineingeben hast. Heiliger Geist, danke, dass du unser Führer bist. Und wir unterstellen uns deiner Führung. Und ich bitte dich auch, dass du jedem von uns das Herz durchleuchtest, dass wir erkennen, wo wir auf dem Holzweg sind, wo wir uns haben eindusseln lassen, wo wir unsere Kraft verloren haben, weil wir dem Zeitgeist auf den Leim gegangen sind. Und wir sagen, wir machen Schluss damit und wir unterstellen uns dir und deiner Herrschaft. Und wir sagen, ja, Jesus, wir folgen dir. Wir bekennen uns klar zu dir. Du bist unser Herr, du bist unser König, du bist unser Leben. Und das bitte ich für jeden in unserer Gemeinde, dass er diese klare Position einnehmen kann. Dass wir dich repräsentieren, deine Schönheit, deine Gnade, deine Heiligkeit. Alle Ehre deinem Namen. Amen. Amen.